D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Dr. Johannes zu Gast heute Morgen in der D-Radio Wissen Sprechstunde hier in Dein Sonntag. Erstmal schönen guten Morgen nach Berlin. Da hängst du nämlich gerade rum, ne?
Ja, moin. Guten Morgen.
Guten Morgen sagt man in Berlin. Moin, eher da, wo du herkommst. Hamburg, haben wir das schon mal festgehalten. Hört man auch so ein bisschen.
Ja, das kann ich nicht verstecken.
Kannst du nicht verstecken. Gefällt's dir bei uns?
Sehr gut, sehr gut. Ich wurde hier umsorgt. Ist alles gut.
Ich habe eben gesehen, du hast schon ein Video getwittert, wie du dich in den Räumlichkeiten des ehrwürdigen Deutschlandradio Kultur in Berlin eingefunden hast. Sehr hübsches Video, sehr gute Kamera übrigens. Machst du öfter, ne? Also du bist jetzt schon so Social Media mäßig so ein Pro.
Ja, also soweit man das als Arzt sein kann und darf. Ich darf ja vieles nicht. Ich würde ja gerne viel mehr, aber da geht ja auch immer so ein bisschen um Datenschutz und sowas. Und da muss ich mich zurückhalten, aber ansonsten immer raus.
Den offenen Oberschenkelbruch vom, weiß ich nicht, also den würdest du gerne fotografieren und Instagrammen, aber darfst du halt nicht, ja?
Ich habe ein sehr geiles Madenvideo jetzt gerade neulich in der Uniklinik geschossen. Riesige Wunde, voll mit Maden, die wir da reingesetzt haben. Da muss ich jetzt noch ein bisschen warten, bis dann wirklich nicht nachweislich ist, welcher Patient das gewesen sein kann. Weil wenn der sich da wiedererkennt und dann sagt, Mensch, das war ich, dann kommst du in Trouble.
Willkommen bei D-Radio Wissen, dein Sonntag. Es ist Frühstückszeit, 10.10 Uhr. Vielen Dank für die kleine Einstimmung. Hast du alles, was du brauchst da? Kaffee und so?
Nee, Kaffee hatte ich schon, sonst wäre ich hibbelig. Zu viel Kaffee macht ja mich ganz verrückt. Aber ich habe hier einen richtig schönen Tetrapack mit natürlichem Mineralwasser.
Sehr schön. Aber ist das wirklich so mit dem Kaffee? Macht Kaffee hibbelig? Also ich bin ja so auch in vielen Frühschichten und frage mich manchmal, ob das nicht einfach nur so ein Placebo ist, wenn ich mich dann morgens an meiner Kaffeetasse um 5 Uhr festhalte und das Gefühl habe, oh, beim ersten Schluck, ich werde wach.
Nee, Koffein wirkt schon. Aber es ist halt, also man sagt so ein bisschen, dass Koffein halt eher einen Peak hat. Und Tein, also aus grünem Tee, länger aktiviert und wach hält. Und wenn du mal so einen richtig japanischen Matcha trinkst, ich finde, das fühlt sich schon anders an. Das ist eher so ein Antrieb von innen und das andere ist eher so ein von außen so, oh ja, 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 jetzt weiter. Aber Koffein kann auch irgendwann, wenn man zu viel konsumiert, eine paradoxe Wirkung haben und auf einmal wird man ganz müde.
Wenn wir dich dann jetzt hier schon mal da haben, kann ich ja all die Fragen stellen, die ich immer schon mal stellen wollte.
Alles raus, Junge.
Alles raus. Dann hast du eine Empfehlung, so eine legale Empfehlung, wie wir denn in dieser harten Leistungsgesellschaft, in der wir uns alle umgeben, irgendwie wach bleiben können. Matcha-Tee, ist das Geheimnis? Also wenn wir jetzt mal alle irgendwie Amphetamine ausklammern oder sowas in der Richtung.
Also Matcha-Latte ist so mein absoluter Hit. Ich morgens gerne so irgendwie einen schönen Kaffee. Ich habe zu Hause so einen Siebträger, wie man sagt. Ne? Also richtig mit Krrt und die ganzen Geräusche und sowas. Und das zweite Ding ist dann aber, wenn ich dann noch zu Hause bin, aufgeschäumte Milch und damit so einem klassisch zubereiteten japanischen Matcha, das ist ja das grüne Teepulver. Und finde ich sehr angenehm.
Das war schon mal die Beantwortung meiner Fragen. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr auch loswerden, zum Beispiel bei Twitter hier bei D-Radio Wissen oder mail@dradiowissen.de auf dem Oldschool-Weg. Dr. Johannes, dürfen wir eigentlich deinen Nachnamen sagen oder ist das bei dir irgendwie so eher so wie Madonna und Prince oder so?
Und ich finde den Vergleich schon mal gut.
Ja.
Mein Nachname ist Wimmer, W-I-M-M-E-R. Das ist eher ein süddeutscher Nachname. In Hamburg ein Problem, weil ich auch nicht Wimmer sage, sondern Wimmer. Und das wird dann immer als Wilmer und sonst was geschrieben. Nee, Dr. Johannes kommt daher, dass Kumpels und Familie, wenn die ein Problem haben, dann sagen die nicht Johannes, mach mal, sondern Dr. Johannes, kannst du mal zur Apotheke fahren und mir was holen. Und das ist eigentlich so der Ursprung dieses Internetnamens Dr. Johannes.
Ist so ein bisschen wie du, Frau Müller, kannst du mal aus dem Regal und so,
ja,
ne?
Aus langer Erfahrung habe ich habe ja auch Regale im Supermarkt gepackt und vielleicht kommt es da ein bisschen her.
Ach was, müssen wir gleich auch noch drüber reden. Wir halten aber an der Stelle mal fest, du bist so ein richtig echter Doktor, du bist Radiologe, du bist Chirurg und vieles andere noch. Also du bist dabei, Chirurg zu werden.
Ja, ja? So auch. Eigentlich macht mir diese Patientenkommunikation Spaß und das Problem ist, dass es diesen Facharzt nicht gibt und du musst ja wie so ein Telefonbuch, musst ja da deine Sachen abhaken und jetzt sammle ich. Also jetzt bin ich zum Beispiel gerade eher internistisch, allgemeinmedizinisch in der Notaufnahme unterwegs, aber sozusagen den Facharzt, den ich gerne hätte, gibt es ja nicht. Patientenkommunikation.
Und deswegen machst du mal eben kurz alle.
Ja, zumindest überall genug, dass ich da mitreden kann. Ne?
Gerade schon auf Twitter gelesen, ihr könnt ja Fragen stellen, wenn ihr wollt. Dr. Johannes, richtiger Mediziner, kann alles beantworten aus dem großen Spektrum der Medizin, sage ich jetzt einfach mal so.
Ja, ich habe ja hier auch Google.
Da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, über dieses Google und Mediziner. Also wenn ihr Fragen habt, haut sie raus. Bei Twitter, @dradiowissen heißen wir da, per Mail, mail@dradiowissen.de heißen wir da, wenn ihr Lust habt und zumindest ein Kommentar kam gerade schon, du hättest auch Komiker werden können, schreibt da jemand auf Twitter. Kompliment oder eher so ein
Also wenn ich sehe, dass dieser Mensch Physiotherapeut und Jurist zugleich ist.
da hast du schon gerade recherchiert, ja?
Ja, gleich zack. Ja, das so als Komiker bin ich schon immer so ein bisschen als Clown. Ich war früher in der Zirkus-AG in der Schule und war ich tatsächlich Clown, ja.
Aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne? Weil es gibt ja doch durchaus ein paar Menschen, die Respekt, will ich mal sagen, vielleicht auch ein bisschen Angst vor Menschen in weißen Kitteln haben. Und wenn dann so jemand irgendwie auf dem humorigen Weg, na, ich meine, irgendwann ist wahrscheinlich Schluss mit Humor, je nach Krankheit, aber das kann ja wahrscheinlich nicht schaden, oder?
Ja, geht. Also viele finden das tatsächlich ganz gut. Es geht ja nicht darum, sich darüber lustig zu machen, das klingt jetzt so abgedroschen, ne? Sondern mit den Leuten lachen und nicht über sie. Mhm. Und in der Notaufnahme, wenn ich dann da irgendwie spät nachts bin und da kommt jemand rein, weil er versucht hat, sich das Leben zu nehmen, dann ist das natürlich erstmal alles ganz tragisch, aber du dringst dann zu denen durch, wenn du mit denen gemeinsam auch mal drüber lachen kannst. Das klingt jetzt total absurd, aber wenn du ein Gefühl für die Situation hast und dich auf die Leute einstellen kannst. Da erinnere ich mich an einen jungen Patienten. Bei jungen Männern ist es oft so, dass so ein Suizidversuch eine Übersprungshandlung ist. Mhm. Und das war dann wirklich so, ja, oh, ich wusste nicht, ich wollte Müll rausbringen. Und dann war, aber Freundin hatte auch Stress und naja, dann habe ich halt. Und da habe ich dann auch gesagt, so Junge, merkst du selber, ne? Und dann haben wir so ein bisschen drüber gelacht und dadurch nimmt man auch so ein bisschen die Strenge da raus und dann sage ich, weißt du, und deswegen wird es auch alles wieder werden. Wichtig ist, dass du jetzt Hilfe kriegst, aber dann kriegst du es auch hin und nicht dann gleich alle mit Samthandschuhen und Hai-to-Tai, sondern du musst die Leute irgendwie abholen und das geht mit einem sympathischen Lachen geht das.
Das ist ja schon fast so ein bisschen psychotherapeutisch dann, was du da mitunter machen musst.
Ja, also du kannst dir vorstellen, in der Notaufnahme und auch online, wenn die Leute mich was fragen, Großteil ist tatsächlich psychisch bedingt ganz viel Stress. Also gerade bei den jungen Leuten, also jung sozusagen so alt wie ich, ne, irgendwie Anfang 30, Mitte 20, die kommen echt mit Panikattacken und sowas und die haben einfach den Stresspegel so bis Anschlag, dass die entweder dadurch Probleme kriegen, auch körperliche, oder wenn sie welche haben, die dadurch schlimmer werden. Und zwar so schlimm, dass sie zu uns in die Notaufnahme kommen.
Es ist ja so ein bisschen der Grund, warum du heute Morgen mein Gast hier bist in deinem Sonntag. Also einmal natürlich, du hast gerade schon gesprochen, unsere altersschwache Zielgruppe so ein bisschen zu supporten. Wir sind alle so rund um die 30 plus minus ein paar Jährchen. Ne? Das ist schon die Zeit, wo es, ich sag mal, so langsam losgeht, so mit den ersten kleinen Zipperlein,
oder? Du wirst mit deiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert.
Fürchterlich, ich sag's dir.
Ja, also ich fand dein Beispiel mit dem Kater gut. Also wenn ich jetzt mal einen Kater habe, dann darf der auch nur so daher sein, dass ich Freitagabends oder am besten Donnerstagabends weg war, damit ich montags wieder fit bin.
Also es sind schon 4 Tage bei dir, 1, 2, 3, na, 3 Tage.
Ja, ich habe ja Kinder, das heißt, ich darf nicht schlafen, sondern die sitzen halt um 5, 6 auf mir rum und dann, das korreliert negativ mit dem Ausnüchtern.
Das ist wirklich ein Problem, ne? Also wenn ich zum Beispiel irgendwie früh raus muss, also nicht Kinder ist ein Problem, sondern das mit dem Schlafen.
Kinder sind ein Problem. Nein,
Kinder
sind
das nochmal hier unterstreichen. Das mit dem Schlafen meine ich. Wenn ich irgendwie dann wieder früh raus muss und dann irgendwie nur 2 Stunden schlafen konnte und dann gut gefeiert habe, dann geht es mir deutlich schlechter, als wenn ich irgendwie 6 Stunden geschlafen habe oder 8 Stunden geschlafen habe. Der Körper braucht den Schlaf dann, oder?
Ja, schon. Es sei denn, du wachst halt wirklich auf, wenn du noch gut betrunken bist. Und dann, ich sage jetzt nicht, wo mir das passiert ist, aber da war dann die Regel, nachdem wir auf so einer Charity-Veranstaltung waren und im Casino, da hat mir ein irischer Gastarzt gesagt, hör mal zu, Freundchen, die goldene Regel ist, wir hacken uns jetzt hier richtig um, schlägen uns 2, 3 Stunden hin und dann müssen wir die allerersten morgen in der Klinik sein, 1/2 Stunde durchhalten, dass du bei jeder Visite dabei warst, kannst voll sein wie ein Iltis und dann verschwindest du und dann hast du so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, da fragt auch keiner mehr, wo du bist.
Okay, hat funktioniert?
Grandios. Die haben uns alle angeguckt, so boah, ihr seid wieder fit, schön frisch geduscht und so weiter.
Ja.
Und danach natürlich
Bonbon und so, ja.
Ja, genau. Und danach gingen wir dann irgendwo in irgendeine Abstellkammer und haben da auf dem Wischmopp gepennt.
Großartig, sehr schön. Haben wir schon mal das erste Beispiel. Aber um das nochmal gerade kurz festzuhalten, liegt es jetzt daran, dass tatsächlich im Schlaf irgendwie Alkohol besser abgebaut wird? Oder ist es einfach nur so, dass ich diesen schmerzlichen Prozess, Alkohol verlässt Körper, nicht mitbekomme, weil ich ja schlafe?
Ja, genau. Also schlafen ist ja sowieso wichtig. Wenn du mal eine Nacht so durchmachst ohne Alkohol, was der Normalsterbliche eigentlich nicht macht, er arbeitet irgendwie Schichtbetrieb oder so.
Oder ist Arzt.
Ja, dann kommst du auch in so eine Art Euphorie am nächsten Morgen, aber fühlt sich tatsächlich auch so ein bisschen verkatert. Und das ist ja natürlich, also wenn du Party machst, pennst du ja normalerweise auch zu wenig, dann schläfst du nicht so erholsam und dann hast du noch die Alkoholvergiftung. Also das ist natürlich alles zusammen ein schöner Mix für einen versauten Sonntag.
Ihr seht, da gibt es ganz schön viel zu besprechen und deswegen haben wir uns bei dir, wir wissen ja auch gesagt, wir brauchen diesen Mann und zwar regelmäßig. Also du wirst in Zukunft häufiger mal bei uns auftauchen in der Sendung Endlich Samstag. Jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr kann man die hören hier in D-Radio Wissen. Was wirst du da genau machen?
Ja, da geht es dann eher so Wochenaktuelles. Also gar nicht so sehr, dass ich da jetzt irgendwie sage, wie bereite ich mich auf einen Arztbesuch vor, sondern dass wir einfach mal Sachen durchleuchten, haben wir jetzt schon öfter gemacht bei euch. Da wurden in irgendwelchen Studien Fäkalkeime in Bärten gefunden.
Oh.
Ist ja gerade sehr ja gut, ist ja nicht immer schlecht, so ein Fäkalkeim. Ne?
Tatsächlich?
Also auch Liebe. Ja, ja.
Und, was, der bringt auch Liebe?
Nee, es gibt auch Liebe.
Also
so. Gute und schlechte.
Und, okay, verstehe.
Aber genau sowas muss man halt mal aufklären. Ne? Also so ein bisschen Kacke am Bart kann auch gesund sein.
Wo kommt die denn her?
Das ist die eigentlich verstörende Frage.
Ja.
Und das, da sind die dem aber auch nicht auf den Grund gegangen. Typisches Medizinerproblem. Problem benennen, das Augenscheinliche aber nicht suchen, woher es kommt oder die Ursache erkennen.
Ich erinnere mich da an so eine, ich glaube es war an der BBC, so ein Versuch, wo irgendwie geguckt wurde bei einer Frau und die hat so ein fluoreszierendes Zeugs an die Finger bekommen, ist in einen Club geschickt worden und dann wurde nachher geguckt, wo überall ihre Finger waren, so angefangen von Nüsschen bis auf Gläser, Leute, Augen, was auch immer, und das war schon sehr verstörend. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie dann so ein Fäkalkeim noch durch so einen Club zieht.
Naja, wie gesagt, also wir haben ja eine Menge, wir haben ein paar Milliarden oder Billionen Fäkalkeime und die meisten sind ja gut. Und wenn dann mal der ein oder andere, wenn wir gar keine hätten, wäre es schlimmer, also so in der Umgebung, weil das unser Immunsystem, also die körpereigenen Abwehrkräfte, brauchen schon ein bisschen Training, ne? Sparring.
Also du meinst nicht, ich muss mir jetzt ein Bad waschen gehen?
Kommt drauf an, was du vorher mit dem Bad gemacht hast, wo ja, der Bad war.
Hab geduscht heute Morgen, ich glaube, das ist die gute Nachricht. Und wir reden gleich auch noch weiter, das ist die zweite gute Nachricht. Dr. Johannes ist zu Gast in deinem Sonntag. Schaut euch mal an, was Dr. Johannes gerade alles so auf Twitter treibt. Er hat gerade zum Beispiel die komplette Infrastruktur, Technikinfrastruktur des Deutschland-Radio-Kulturstudios schon fotografiert.
Ja, schön.
Was hat dich da so beeindruckt?
Hier das ist das der letzte
Mini-Disc-Player.
Ja. Ich hatte das, ich habe ja, weiß ich nicht, mit 14 oder so auch geglaubt, dass das die Zukunft ist.
Ich hätte das auch gerne gesehen, dass das die Zukunft ist, weil ich die Medien ganz schön fand. Aber da das Thema Medien ja jetzt auch irgendwie durch ist, ne, haben wir ja irgendwie alles digital, ist mir jetzt auch egal.
Ja. Was soll's?
Was soll's? Eigentlich reden wir ja auch über Gesundheit und da hast du eben auch schon großspurig angekündigt. Wir reden erstens über die Gesundheit des Moderators. Damit hast du vermutlich mich gemeint. Zweitens reden wir über, wie gesund ist Rauchen und Saufen. Haben wir nicht gemacht, ne? Hast du gerade angekündigt, haben wir nicht gemacht.
Ja, noch nicht zugekommen.
Ja, verdammt. Wollen wir das ja noch schnell abhandeln?
Ja, ich steck mir mal eben eine an.
Auch Ärzte rauchen, habe ich gehört.
Oh, viel. Also wenn du mal, also vor bzw. hinter jeder Notaufnahme oder im Krankenhaus, so diese Hinterausgänge, da quillen die Ascher über. Also im Gesundheitswesen wird sehr viel geraucht. Ich glaube, ich habe heute Morgen in der Bahn gelesen, Durchschnitt in Deutschland sind ja 25% und ich glaube im Gesundheitswesen locker an die 50.
Krass, das sind ja Zahlen.
Stress.
Ab wann wird es dann ungesund? Also mir hat irgendwann mal in einem früheren Leben meine Hausärztin tatsächlich gesagt, ja so 2-3 Zigaretten am Tag, dann sind sie ja kein Raucher.
Ja, das ist so ein bisschen problematisch, weil es ja mittlerweile so ist, dass man sagt, jede Zigarette zählt. Mhm. Wenn du mal überlegst, was du dir da reinpfeifst, also der Körper kann sich ja zum gewissen Grad auch reinigen, aber momentan würde ich sagen, ist gefährlicher, hinterm VW Diesel zu stehen.
Oh, ein politischer Nebenkommentar
hier. Ja, ich bin sehr sauer. Ich habe nämlich so einen gehabt.
Tatsächlich?
Zum Glück gehabt. Ja, ich
ist vorbei. Verkauft.
Ja, ist vorbei.
Sofort verkauft, jetzt nach dem...
Sofort und VW verklagt. Nee, habe ich schon vor längerer Zeit Familienzuwachs. Da hat dem Golf nicht mehr gereicht. Aber ich habe mich immer schon gewundert, was der so riecht. Ich finde, der riecht so süßlich, so ein Diesel.
Ich fahre Benziner, deswegen.
Genau. Ich war 12 Zylinder.
So nämlich, wie im Radio hier. Boah, ich sag's dir. Ich trage das Geld hier säckeweise raus. Wo war eigentlich noch gerade unser Thema? Rauchen und Saufen. Das war's, richtig.
Ja.
Also, wir haben festgehalten, Mediziner rauchen. Rauchen ist schon ab der ersten Zigarette schädlich. Auch dieser ganze Öko, wir rauchen gesund und so weiter, Tabak.
Ja, das soll wohl auch nichts bringen. Aber da gibt es natürlich nicht genug Studien, auch zu diesen E-Zigaretten, das geht ja gerade erst los. Mhm.
Nee, ich dachte jetzt auch diese ganze ohne Zusatzgeschichte, die ja jetzt irgendwie in Großstädten seit ein paar...
Also ich glaube, wenn man was sagen kann, dann weniger schädlich. Ne? Aber da bin ich auch kein Experte. Du musst ja überlegen, dass bis du in der Medizin eine Studie durchgeführt hast, die mal irgendwie 10-Jahres-Ergebnisse gesehen hat, dann muss das halt erstmal 10 Jahre irgendwie etabliert sein. Mhm. Und jetzt werden noch irgendwie Mentholzigaretten, der arme Helmut Schmidt, verboten, weil die irgendwie besonders schädlich sein sollen.
Ja, der hat ja schon gebunkert.
Ja. Das glaube ich. Mit Bunkern kennt er sich aus.
Was mit Saufen?
Gut, an und für sich in Maßen. Ne, die Dosis macht das Gift. Also man sagt, ein Glas Rotwein oder ein Alkoholäquivalent, das kann auch so ein kleines Schnäpschen sein, mhm, oder ein Pilz. Jeden Tag hat tatsächlich einen fördernden Effekt, putzt so ein bisschen die Gefäße frei. Das Problem ist nur, du darfst dann auch nicht mehr und auch nicht weniger. Also an und für sich musst du dann konsequent sagen, wenn ich jetzt hier durch Alkohol gesund werden möchte, dann müsstest du dich konsequent dran halten, jeden Tag ein Glas. Mhm. Ich schaffe das nicht.
Ist bei mir einfach ist immer zu viel. Achso. Ich schaffe dieses Glas am Tag einfach nicht. Ja. Okay, verstehe. Ich kriege gerade eine Frage rein hier per Mail, mail@radiowissen.de, und da fragt Kirsten, Warum untersuchen die im Krankenhaus in der Notfallaufnahme eigentlich immer erst alles außer der Stelle, von der man sagt, dass es weh tut? Ich hatte Schmerzen in der Brust und es wurde Blut abgenommen, die Körpertemperatur gemessen, alle persönlichen Daten abgefragt, einen Tropf gelegt, Reflexe in Arm und Bein getestet. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen. Und eben nicht das, worum es eigentlich ging. Hast du da eine Antwort drauf?
Das ist eigentlich, Kirsten, als würdest du mir aus der Seele sprechen. Das ist tatsächlich ein Problem, dass viele junge Menschen mit Thoraxschmerzen, nennen wir das ja, also Brustschmerzen, in die Notaufnahme kommen und oft denken, oh Gott, nicht, dass das Herz nicht stimmt. Meistens ist es tatsächlich nur so ein eingeklemmter Nerv hinten am Rücken und das zieht nach vorne, weil der Körper das nicht richtig checkt, wo es eigentlich ist. Und wenn das dann mit einem Finger genau lokalisierbar ist, also dass man wirklich mit dem Finger draufdrücken kann und sagt, hier wie ein Messer und immer wenn ich einatme und mich bewege, dann ist es meistens eben so ein leicht verklemmter Nerv. Da das aber natürlich was mit dem Herzen sein kann und wir das Herz eben nicht so untersuchen können, wird Blut abgenommen, weil man dann direkt die Herzinfarktparameter sieht, ein EKG geschrieben, auch das zeigt alles Mögliche. Und wir Ärzte checken erstmal grundsätzlich, ob das wirklich das einzige Problem ist oder ob man sich gleich noch um mehrere Sachen kümmern muss.
Das heißt, es ist keine Beschäftigungstherapie oder auch keine Methode, möglichst lang sich mit dem Patienten zu beschäftigen, damit man mehr Geld macht,
weiß ich nicht. Dass wir uns möglichst lange mit Patienten beschäftigen, den Vorwurf habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Ja, vor allen Dingen in der Notaufnahme. Ne?
Ja, genau, da ist ja immer eher so, hallo, tschüss. Und dann wie, also sie warten halt erst 3,5 Stunden, das seien sie froh.
Aber halten Sie noch mal fest drauf, blutet ja nicht so viel.
Ja, ne, die würden ja eher dran kommen.
Die kommen eher
ran. Wir triagieren ja nach der Manchester-Triage.
Oh.
Das aus dem Krieg. Also stell dir vor, das verstehen halt auch viele nicht. Die, wenn du jetzt, wir beide auf dem Schlachtfeld, ja, du hast deine orthopädischen Bundeswehrstiefel sitzen nicht richtig und seit 3 Wochen hast du Auerfuß.
Dann gehe ich in die Notaufnahme, weil mir das gerade einfällt.
So, pass auf, ne? Und ich kriege einen Granatsplitter und jetzt und mir fehlt ein Bein. Und jetzt kommt da der Rettungsdienst und du sagst, aber der Fuß, der tut wirklich weh und kannst halt viel lauter schreien als ich, weil ich schon so ein bisschen neben mir bin.
Ja.
Dann triagieren die und nehmen mich mit, obwohl dein Fuß schon seit 3 Wochen wehtut. Und in der Notaufnahme ist genauso. Es geht halt nicht danach, wer wann gekommen ist und wer wie lange wartet, sondern wenn vorne ein Herzinfarkt und ein Schlaganfall nach dem nächsten reinkommen, dann muss sich halt Sandy mit dickem Knöchel, weil umgeknickt vor 2 Tagen, ein bisschen gedulden.
Hm. Kommen viele Leute, wo du dann irgendwie denkst so, Alter, echt jetzt um 22:45 nachts samstags kommst du jetzt mir mit deinem chronischen Husten, den du schon ja seit 1,5 Wochen hast?
Ja, jetzt mache ich mal hier auf Messias und sage, mich stört das nicht, weil was ich versuche zu verstehen ist, warum gehen die nicht woanders hin und was ist da schiefgelaufen? Mhm. Denn das Problem, also viele meckern dann und ich kenne auch Ärzte, die versuchen das dann irgendwie pädagogisch durch Schmerzen quasi dann oder durch möglichst raue Worte denen mitzuteilen, dass sie da nichts verloren haben.
Setz mal schnell eine Kanüle irgendwo rein, damit es auch wehtut.
Das habe ich tatsächlich mal in einer Klinik erlebt, da hieß es, das war dann so eine pädagogische Infiltration, da habe ich auch gesagt, Leute, das funktioniert nicht, das ist auch nicht erlaubt, dafür kann es auch im Bau, aber das Problem ist eher, dass viele wirklich dann rummotzen, aber das ist ja das Problem, weil wir Ärzte nicht richtig den vermitteln, dem Patienten, wo soll ich jetzt eigentlich hin, und dann sage ich am Ende immer, seien Sie froh, dass Sie jetzt nicht so lange warten mussten, ist ja oft so, dass Sie auch mal schneller dran kommen, aber achten Sie darauf, wenn hier ganz lange Wartezeiten sind, es gibt auch Notfallpraxen, da können Sie sehr gut hingehen, das ist dann wie ein Hausarzt, weil Ihr Problem ist ja eher was für einen Hausarzt. Mhm. Aber oft wissen die Menschen ja selber gar nicht, ist das jetzt lebensbedrohlich oder nicht? Und dann kann ich die ja nicht anmaulen und sagen, oh Mann, du Pfosten, ey.
Reiß sie mal zusammen, der Finger wächst dann wieder dran.
Genau, das ist dann, das ist dann immer hinter verschlossenen Türen. Und in Hamburg, das ist auch so ein deutsches Phänomen, ist natürlich auch gerne so, Öhmchen Ursel, die duscht dann erst nochmal, packt die Tasche, ruft eine Taxe und kriegt dann an der Rezeption kaum noch Luft, weil sie einen fetten Herzinfarkt hat.
Ah, okay.
Und halt irgendwie, was weiß ich, Cinderella aus dem sozusagen sozial schwachen Stadtteil, hat keinen Bock und der Freund nervt und dann kommt die halt umgeknickt mit dem Rettungswagen und macht ein Selfie auf der Trage. Alles erlebt.
Ah, schöne Geschichten tatsächlich. Ja, ich glaube, da macht man einiges mit in der Notfallaufnahme.
Ein Potpourri, das erdet. Also danach kann dir keiner sagen, du wüsstest nicht, wie die deutsche Gesellschaft aussieht.
Du versuchst auch so ein bisschen der deutschen Gesellschaft und vielleicht auch Problemen oder Menschen, die nicht so genau wissen, wie sie mit Ärzten umgehen, was Ärzte von ihnen wollen, wie das Gesundheitssystem funktioniert, so ein bisschen was näher zu bringen, indem du Videos machst über Medizinthemen oder Gesundheitsthemen auf deiner Seite drjohannes.de oder auf YouTube. wie ist das entstanden? Ich meine, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wenn Ärzte für eins bekannt sind, dass sie eigentlich nie Zeit haben, wann machst du das noch?
Genau aus dem Problem. Also ich habe in der Radiologie gearbeitet, fast 3 Jahre und fand das halt total geil. Du hast ein Bild, das du den Leuten zeigen kannst und denen darauf zeigen kannst, wo das Problem ist. Das macht nur kein Radiologe. Also welcher Patient hat schon mal mit dem Radiologen gesprochen? Mhm. Und dann hatte ich dafür auch keine Zeit. Ich hatte auch gar kein Zimmer, um mit dem Patienten zu sprechen. Und dann habe ich immer in der Umkleide, wenn die sich umgezogen haben, habe ich geklopft und gesagt, sie ziehen sich jetzt an und ich erkläre in den 2 Minuten, was sie haben. Und
okay.
Nach 80 Mal Arthrose, also Gelenkverschleiß am Tag erklären, dann denkst du irgendwann, pass mal auf, 90% des Gesprächs könnte ich den ja eigentlich hier mit dem iPad, dann schauen die sich das an und ich sage am Ende nur noch, bei Ihnen ist übrigens das Besondere, dass die Innenseite vom Knie betroffen ist und achten Sie auf dies und jenes und wenn der Orthopäde Ihnen dann Prothese reinklatschen will, dann sagen Sie am besten, wann es Ihnen besser passt und nicht, wann es dem Orthopäden passt, weil Sie sind dann nach 6 Wochen außer Gefecht.
Okay.
Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt, weil das sieht der Patient nicht, Medizin wiederholt sich. Also für uns ist das ein Zahlenspiel, so und so viel 1000 Herzinfarkte im Jahr bei uns in der Notaufnahme, so und so viel 1000 Schlaganfälle. Klar. Der es hat, denkt natürlich in dem Moment, oh Gott, das bin ich der Einzige auf der Welt, der so ein Problem hat.
Werden wir dann im Endeffekt von unseren Ärzten nicht gut informiert?
Nö. Also die sind ja, guck mal, welche Ärzte digital unterwegs sind, da ist ja keiner. Wir haben ein paar hunderttausend Ärzte in Deutschland und da ist kein Schwein, ist online und gibt sich auch nur mal irgendwie die Mühe, den Leuten so ein bisschen zu erklären, was könnte es denn sein, wie bereite ich mich gut auf einen Arztbesuch vor, was für Fragen muss ich stellen, wenn ich operiert werden soll und so weiter und so fort.
Fragen dich jetzt hier, du hast eben erzählt, in deinem Umfeld kriegst du natürlich so Fragen irgendwie, wie ich habe ja so ein Ziehen im Knie, was kann ich da machen, was kann das sein? Ich habe da übrigens wirklich so ein Ziehen im Knie, aber reden wir vielleicht später drüber.
Ja, ich komme mal rum und untersuche das mal eben.
Das ist eine gute Sache. Fragen dich jetzt weniger Leute privat Sachen oder musst du tatsächlich auch weniger irgendwie in deinem Alltag erklären, weil du sagst, hier, ich habe mein iPad mitgebracht oder schau mal irgendwie auf YouTube, da erkläre ich das.
Ja, das würde meine Mutter mir nicht verzeihen.
Mama, schau mal auf YouTube.
Ja, genau. Hör
auf mich anzurufen.
Mama, geh mal YouTube. Guck mal Video YouTube. Das funktioniert nur bedingt, denn die erwarten natürlich da schon die Concierge-Medizin. Also richtig mit Tüdelei und Händchen halten und ja, ich hol dir nochmal eben was und ja, ich hab da was.
Aber das, trink dieses Glas Wasser und es wird dir besser gehen.
Ja, genau, nachdem ich es angefasst habe. An und für sich natürlich, ich versuche ja auch so normal so da zu sein, wie Ärzte es eigentlich sein sollten, aber es ist halt die Patientenreise, sagt man ja heute, die beginnt eben online. Die Leute gehen online und gucken, was könnte mein Problem sein. Und Dr. Google ist sehr gut, aber wenn wir wirklich so krank wären, wie wir alle bei Google sein sollen, dann würden wir beide hier nicht miteinander reden.
Wow, vielen Dank. Ich bin schwer beeindruckt, das mit dem eingeklemmten Nerv, das war genau das, was ich vermutet hatte. Durch eine ungewollte, ruckartige Bewegung nach 6 Wochen Schmerzen war der Nerv dann von selbst wieder frei und die Schmerzen weg. Wunderbar, dass Sie Arzt geworden sind und nicht Kfz-Ingenieur bei VW. Das geht an Sie, Dr. Johannes.
Shazam.
Kirsten hat zurückgeschrieben.
Oh, Kirsten, das geht runter wie Öl.
So, haben wir schon mal jemanden glücklich gemacht heute Morgen?
Ja, mich.
Auch das. Wenn ihr Dr. Johannes weiter glücklich machen wollt, dann könnt ihr auch noch eure Fragen loswerden, wenn ihr mögt. Alles im Bereich Medizin oder allgemein psychologische Fragen kriegt ihr auch hin oder was zu Rußpartikel filtern. Schreibt einfach. Twitter,
ja,
ne, @deradiowissen.
Aus meiner unerschöpflichen Lebenserfahrung.
Absolut. Mail @deradiowissen.de. Kinder ist, glaube ich, auch noch ein Thema.
Ja, Kinder, du findest ja Kinder ein Problem. Ich finde es die Lösung.
2 Kinder, 2 Dackel und eine Ehefrau. Das ist kurz zusammengefasst dein Privatleben. Ne?
Meine Frau sagt immer 3 Kinder, 2 Dackel.
Gut, lassen wir an dieser Stelle einfach mal so stehen. Ne?
Ja.
Schön, dass du heute zu Gast bist. Wir haben eben schon mal so ein bisschen angefangen, über deine Videos zu reden. Du versuchst so ein paar medizinische Sachverhalte, so auch ein paar Geheimnisse von Ärzten investigativ aufzudecken und uns allen mitzuteilen, was ihr da eigentlich sagt zum Beispiel. Also in einem Video, da erklärst du zum Beispiel so Fachwörter, so Codes für etwas, das man über den Patienten sagen möchte, während er im Raum ist, was der Patient aber nicht verstehen soll.
Geheimsprache.
Geheimsprache macht ihr tatsächlich, ja? Kannst du mal ein Beispiel nennen?
Iatrogen. Das ist so jetzt beim NDR gelaufen. Iatrogen heißt durch einen Arzt verursacht. Und wenn jetzt am Patientenbett stehst und sagst, Wundheilungsstörung, war ja auch irgendwie nochmal Revision, Iatrogen. Mhm. Und dann wissen alle, da ist irgendwie sozusagen was schiefgelaufen. Das ist aber im Rahmen, also es geht jetzt nicht um Fusch und Kunstfehler, sondern es geht darum, dass es halt im Rahmen der Behandlung aufgetreten ist. Aber trotzdem packen es viele Ärzte nicht irgendwie zuzugeben, dass da auch mal Probleme passiert sind. Es gibt eine wirklich abgefahrene, ich muss sie nochmal raussuchen, Studie. Da wurden Ärzte gefragt, haben sie in den letzten 12 Monaten Fehler gemacht? Und da haben über 60% gesagt, nein. Also was einfach unfassbar ist. Und die zweite Frage war noch viel schlimmer. Wenn sie einen Fehler machen würden, was ja die meisten denken, dass sie es nicht tun, klar, würden sie es ihrem Patienten sagen? Und haben über 80% gesagt, auch nein.
Krass.
Geil, ne?
Aber das ist schon auch irgendwie ein Gefühl, mit dem wir uns abfinden müssen. Ne? Also Ärzte sind Menschen und die machen nun mal Fehler und das kann uns auch einfach passieren.
Ja, aber nach Professor Brinkmann haben die Leute nach wie vor den Anspruch, ein Arzt könnte telepathisch erkennen, was das Problem ist, was der Patient und dann noch wissen, was der Patient eigentlich will und natürlich irgendwie hundertprozentige Garantien geben für Heilung.
Da sind wir gleich auch beim nächsten Thema. Du hast noch ein Video gemacht und deckst Geheimnisse von Ärzten auf. Zum Beispiel haben wir eben schon drüber geredet, sie rauchen.
Ja, also das ist so wie der Friseur, selbst wenn man den schlechtesten Haarschnitt hat, ist es bei den Ärzten halt, die leben nicht gesund. Also wenn du mal Fotos bei mir aus den Diensten siehst, was wir uns da zu essen bestellen.
Ja, Pizza, Doppelkäse und so weiter.
Ja, oder auch also dieser Chinamann, die Glutamatbombe und sowas, das ist schon, also das ist unfassbar, was du da reinstopfst. Und dann, du lebst halt wirklich nicht gesund. Ohne Tageslicht arbeitest du da durch. Also ich habe jahrelang komplett ohne Tageslicht gearbeitet. Krass. Und ja, das ist Wahnsinn. Und dann rennst du darum, stresst dich komplett ab und bist am Ende teilweise so getoastet und so tot. Aber irgendwie one for the team, ne?
Und sie schauen mal bei Google nach. Wenn Sie mal nicht weiter wissen. Sollte mich das jetzt beunruhigen, wenn ich das mitbekomme, dass mein Arzt erstmal googelt, wenn ich zu ihm gehe? Oder ist das eher professionell?
Nee, ganz im Gegenteil. Also Google jetzt nicht unbedingt. Es gibt ja auch wirklich hochgradige medizinische Portale, wo up-to-date, wo du die letzten im Sinne von die neuesten Leitlinien sehen kannst. Leitlinie heißt ja immer so eine Art Bedienungsanleitung für eine Krankheit, auf die sich Tausende von Ärzten und Fachgremien verständigt haben. Die kannst du gar nicht alle wissen. Das medizinische Wissen verdoppelt sich alle 5 Jahre.
Krass.
Und okay. Die New York Heart Association, das sind so die Herzgötter, ja, wenn die in New York tagen und sagen, hier, das sind jetzt unsere neuesten Erkenntnisse und das ist bewiesen, dass das so und so ist, dann dauert das ungefähr 6 Jahre, bis dein Hausarzt um die Ecke das auch weiß.
Das heißt, im Zweifel ist es gut, wenn er mal ein Buch aufschlägt, was vom Jahrgang 2015 ist oder tatsächlich mal irgendwie vom Rechner mal ein bisschen tippt, bevor er sagt, hier ihre Schmerzen und links kommen da irgendwo daher.
Genau, solange es von 2015 und nicht 89 ist. Wissen heißt ja manchmal auch nur zu wissen, wo was steht.
Es ist ja eh so, ne, also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, eigentlich wie auf, ne, eben Kirsten hat es gesagt, Automechaniker oder es treten Symptome auf und ihr habt dann irgendwie, weiß nicht, 10 verschiedene Möglichkeiten, wo es hinführen könnte und dann fangt ihr an, Fragen zu stellen, ist er weiter oben links oder er unten rechts oder zieht es auch noch im kleinen Zeh und dann wird das Problem quasi immer weiter eingegrenzt, bis nur noch so 1-2 Theorien übrig bleiben.
Ja, guck mal,
so ungefähr,
jetzt bist du schon Arzt, ja, schon ein kleiner Doktor.
Und mit Google oder einer richtigen Datenbank kann ich das jetzt auch quasi.
Naja, also selbst dieser Watson von IBM ist ja mittlerweile so weit, dass die da Sachen durchlaufen lassen, weil du kannst das mit unserem Verständnis nicht mehr überblicken das ist schon echt abgefahren. Also gerade wenn du jetzt mal überlegst, es soll ja jetzt noch Richtung individualisierte Medizin gehen. Das heißt, auf eine bestimmte Krankheit, die teilweise auch sehr selten ist, gibt es dann noch eine auf dich maßgeschneiderte Therapie. Das heißt Antikörper, die noch besonders für dich passen. Das ist so komplex.
Krass,
das kannst du nicht erwarten, dass das der Arzt um die Ecke sofort weiß. Und die Deutschen sind, glaube ich, bereit, längere Wege zum Discounter zurückzulegen als zum Arzt. Der muss ja unbedingt, der einzig gute Arzt kann der nur sein, der 2 Häuser weiter ist. Das funktioniert nicht.
Wie sehr hat das Netz denn tatsächlich den Arztberuf verändert? Also wie oft kommt da jemand zu dir und erklärt dir schon genau, was die Diagnose ist, die du jetzt gleich feststellen sollst, weil das Netz eigentlich schon alles gesagt hat, wer hat schon alles gelesen?
Also die trauen sich ja nicht immer, das zu machen. So die Leute, die dir auch ihre politische Meinung auf einer Cocktailparty aufdrücken und auch meinen, dass du sie auch können müsstest, das sind so die das machen. Mhm. Und da hilft dann auch eine Ironie, dass ich dann sage, ist alles in Ordnung, ich kann ihnen da auch sofort was verschreiben, aber wenn sie nicht ausmacht, sie sind ja schon mal hier, ich gucke nur mal drauf.
Ich meine, das Problem am Netz ist ja auch so ein bisschen, bei jedem kleinen Hautausschlag kannst du nach 2 Stunden Recherche, gehst du auf jeden Fall mit der Diagnose raus, dass man nur noch 2 Wochen zu leben hat.
Ja,
ne? Hast du auch deshalb angefangen, so ein bisschen mit den Videos ins Netz zu stellen, weil so viel Müll einfach auch im Netz steht oder weil wir es einfach nicht überblicken können oder weil diese ganzen Foren einfach auf jede Frage 20 Antworten haben?
Ja, ich bin jetzt mal ganz böse. Also der Content erschlägt dich ja und wir Ärzte, unser Job ist ja den medizinischen Content, also die Inhalte, die es so gibt, in Kontext zu dir zu setzen und sind aber nicht online. Das heißt, was passiert, wenn du jetzt irgendwie nachts um 3 suchst, in irgendeinem Bachblütenforum ist irgendeine Eso-Schnickse unterwegs, die ist immer online. Du als Arzt darfst das gar nicht. nicht. Und die schickte dann irgendwelche Bilder von völlig zerklüfteten Brüsten nach, nach Strahlenbehandlung aus den 70ern und sagt, das war meine Oma und bei Krebs mhm. hilft nur diese und jene Bachblüte. Ich übertreibe jetzt, ne? Also ja. Nur um mal den Punkt ein bisschen zu machen. Und das ist, dann kommen viele Leute extrem verunsichert, natürlich zum Arzt oder voreingenommen und das Netz vergisst auch nichts. Das heißt, die haben teilweise alte und falsche Informationen und du hast in deinen 3 Minuten, die du mit denen hast, einfach echt nicht Bock drauf, im Sinne des Patienten zurückzurudern und den zu überzeugen, dass es Käse ist. Mhm. Und deswegen, ich sage immer, ich will eigentlich nur so ein kleines Navigationssystem sein. Ich reiß keine Brücke ab und ich buddel keinen Tunnel neu, aber ich versuche dir den Weg zu zeigen, der für dich der richtige ist und du bestimmst, wann die Pinkelpause ist und dann kommen wir ans Ziel.
Unterm Strich, was würdest du sagen? Gut, dass es das Netz gibt und sich ja. Patienten informieren können. Absolut. Oder schwierig,
weil es halt schwierig ist. Perfekt. Also bei Ärzten immer noch verflucht, wenn die dann kommen und irgendwas ausgedruckt haben. Die drucken auch gerne das halbe Internet aus. Ja, alles schon gesehen. Also okay. Mit einer Tüte
kam ernsthaft? Die eine. Ich habe hier so einen Ordner mitgebracht. Können Sie mal kurz durchschauen?
Du musst
ich habe die wichtigsten Stellen markiert.
Ja, genau. Das ist ja schon gut. Du musst das machen wie damals in der Schule. Du hast ein 5-Minuten-Referat und dann wird halt gesichtet. Dann trägst du daraus die wichtigsten Punkte zusammen, stellst eine Frage und damit gehst du zu deinem Arzt. Ja, so musst du machen. Sonst, was erwartest du von diesem armen Kerl oder der armen Frau? Das ist einfach nicht machbar. Aber die Leute denken, der kann das schon. Und der weiß ja auch, was ich jetzt will. Also wenn ich eine Krankschreibung will, muss ich hingehen und auch sagen, ich will die Krankschreibung oder eine zweite Meinung oder ich will mein Problem erklären, aber nicht hingehen und denken, der wird schon wissen, was ich möchte.
Jetzt hast du eben gerade schon gesagt, erstens hingehen und wissen, was du willst, dann hast du gerade die 3 Minuten in den Mund genommen. Ihr habt ja schon relativ wenig Zeit und du sagst auch in einem deiner Videos, da gibst du so Tipps, wie man den richtigen Hausarzt findet, geh zu keinem hin, der keine Zeit für dich hat oder Zeit für dich nimmt. Können die das denn überhaupt? Könnt ihr euch überhaupt noch Zeit nehmen?
Also eine gut sortierte Praxis kann das. Also auf jeden Fall. Du hast ja im Quartal hast ja auch die Möglichkeit, das entsprechend auch vergüten zu lassen. Mhm. Und wenn du ein cleverer, moderner Hausarzt bist, dann machst du es halt so, dass du am Anfang dir möglichst viel Zeit nimmst oder sonst eben sagst, passen Sie auf, Sie kommen jetzt mit diesem einen Problem, das klären wir jetzt zügig. Machen Sie sich bitte einen Termin, weil wir uns noch nicht kennen. Dann nehme ich mir ein bisschen länger Zeit. Da sollten Praxen eben auch extra dafür Stunden wegbuchen. Mhm. Da schaue ich mir sie in Ruhe an und dann können wir darauf eine partnerschaftliche Beziehung aufbauen und nicht dieses 12-Behandlungszimmer, Wartezimmer wartest du nicht mehr, du wartest ja immer im Behandlungszimmer jetzt.
Ja.
Und dann rennt der Orthopäde da von einem Zimmer ins nächste und jagt jedem da die Cortisolspritze in die Schulter, was erstens antiquiert ist, zweitens total assi, weil der halt auch nicht fragt, was ist. Und wenn du schnell genug warst, das T-Shirt auszuziehen, dann hätte er schon merken müssen, dass die Schmerzen gar nicht so schlimm sind, weil du das T-Shirt ausziehen konntest. Ne? Also das sind also Kleinigkeiten. Das sind Peanuts.
Jetzt sind wahrscheinlich so Diagnosen und Patientengespräche ja immer relativ flexibel, weil es ist ja mein anderes Problem, aber kannst du so eine Hausmarke nennen, wie viel Zeit sich mein Arzt nehmen sollte, damit ich möglicherweise merken kann, oh, mein Arzt nimmt sich eigentlich zu wenig Zeit für mich?
Also das habe ich durch die Videos gemerkt. Was du in 90 Sekunden nicht erklären kannst, das kannst du auch nicht in 5 Minuten erklären. Mhm. Also das und deswegen als Patient nur kurz vorbereiten, immer mit dem wichtigsten Problem anfangen. Also wenn du irgendwie Brustschmerzen hast und schnaufst, wenn du die Treppe hochläufst und irgendwie zwischen dem Zeh auch noch ein bisschen Fußpilz hast, dann fang nicht mit dem Fußpilz an, ne, sondern mit
verstehe. Pumpe.
Ja, das sind so Kleinigkeiten. Und dann kannst du aus 3, bei manchen sind es ja auch 5 oder 8 Minuten, da kann man schon eine Menge rausholen, wenn du gut organisiert reingehst. Aber das ist, wie der Ami sagt, hate the game, don't hate the player. Es geht wirklich darum, dass die Struktur einfach momentan Käse ist. Und da kann man aber selber auch das Beste rausholen und nicht immer nur so rumnörgeln. Das nervt mich auch.
Apropos rumnörgeln, jetzt hast du ja schon, also du verrätst Geheimnisse von Ärzten, du hast so ein bisschen die Sprache übersetzt, mit der sich Ärzte auch gerne mal versuchen, geheim untereinander zu unterhalten. Du gibst Tipps, wie man den richtigen Hausarzt findet und sagst, das und das ist doof, was der Arzt macht. Hast du noch Kollegen, die dich mögen?
Nein.
Tatsächlich nicht.
Also das ist erstaunlich. So wirklich alteingesessene, kurz vor Rente Ärzte, ja. Die finden das total geil. Die geben sich auch Mühe mit Lesebrille und tippen dann mit den 2 Zeigefingern da die Seite ein oder so. Mhm. Das Schlimme ist tatsächlich, dass viele Kollegen in meinem Alter, also die auch in der Facharztausbildung sind, nicht checken, was ich damit eigentlich will. Die sehen das Problem nicht. Und das ist das Hauptproblem, ja? Dass sie nicht checken, dass du durch, das ist ja wie ein Werkzeug, durch gute Patientenkommunikation, dir selbst den Alltag viel leichter machen kannst. Mhm. Und in der Medizin ist es aber auch so, deswegen machen es auch so wenig, du eigentlich darfst du nie rausstechen und irgendwie da irgendwie laut werden oder so. Und das mache ich ja nun gerade. Das ist eigentlich verpönt und irgendwann wird ja auch der Kopf abgerissen. Jetzt habe ich zum Glück schnell genug es geschafft, dass, dass da ein bisschen Resonanz ist. Dadurch kann man mich da jetzt nicht mehr ausboten. Mhm. Aber eigentlich ist die goldene Regel in der Medizin bloß nicht anecken.
Verstehe. Patientenkommunikation, das ist auch so ein Bereich, mit dem du dich gerade sehr intensiv auseinandersetzt. Ne? Ist das, machst du deswegen auch ein Stück weit die Videos? Ist das so ein Versuch der besseren Kommunikation?
Ja, wir untersuchen das richtig wissenschaftlich. Wir haben jetzt an einer deutschen Uniklinik untersucht. Wir haben 10 iPads mit Videos, die genau auf die Situation der Patienten da passen. Zum Beispiel nach einer Haut-OP haben die dann die iPads ins Bett gelegt bekommen und ich erkläre denen genau, worauf sie jetzt achten müssen, wie der Stationsablauf weiter ist, wie die Entlassung ablaufen wird. Und dann wurden validierte, also bereits bekannte Fragebögen, die schon an zig Kliniken durchgeführt wurden, wurden dann auch genommen und auf dieser Station haben ein paar Leute ja Videos gekriegt, andere nicht und wurden befragt und auch verglichen deutschlandweit und das Erstaunliche ist, die fühlten sich erstens gesünder sozusagen, also hatten ein besseres subjektives Behandlungsergebnis, fühlten sich viel besser aufgehoben, haben aber das Krankenhausessen und die Ausstattung als schlechter empfunden.
Ach was?
Ja, kaum gibt es den Leuten iPads, sind die, das ist wieder so typisch, Benchmarking, undankbar und wollen dann irgendwie, wenn sie ins Bad gehen, auf dem versteckten Monitor hinterm Spiegel N24 gucken oder so. Also das ist wirklich ein bisschen fies. Und die iPads sind auch nicht alle zurückgekommen.
Ernsthaft?
Ja.
Böse.
Ja.
Aber das heißt, man kann schon festhalten, dass der Patient informiert werden will, weil also es gibt ja auch irgendwie so die These, dass Leute, die so ein bisschen ängstlich dann unterwegs sind und eigentlich gar nicht genau wissen wollen, wie ich jetzt da während der OP rechts und links aufgeschnitten werde und ob das jetzt eine gute Chance auf Heilung hat oder nicht oder
ja,
so.
Ja, das können sie dir ja sagen. Also wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, machen Sie einfach, ich will es eigentlich gar nicht wissen, machen Sie einfach, dass ich nach Hause kann und erzählen Sie es bitte meiner Tochter, ich kann damit selbst nicht umgehen. Mhm. Das ist ja erstmal meine Wünsche äußern. Und es gibt Leute, die sagen, ich will alles wissen, können Sie mir auch diesen einen Blutwert noch erklären? Auch das kann man machen. Aber das ist halt ganz wichtig, dass man nicht alle Leute gleich behandelt, sondern ganz kurz irgendwie abfasst oder merkt im Gespräch, und das kannst du eigentlich durch empathische, also einfühlsame Art und Weise, allein durch Gesprächstechniken hinkriegen, dass du merkst, okay, was will der eigentlich? Ja? Mhm. Und nicht immer nur quick und dirty, also die ganzen jungen Hühner, die da kommen, so die Mädels aus den Werbeagenturen und sowas, die müssen halt leisten. Ja? Die kommen und sagen, was weiß ich, mir brennt der Arsch, aber ich muss jetzt hier ganz schnell wieder fit sein. Und da sagst du, das wird nichts. Und wenn du das so willst, dann kannst du das gerne so machen, aber ich kann dir nur so und so helfen.
Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist durchaus ein wissenschaftliches Projekt, es soll auch eine Arbeit daraus entstehen. Kannst du trotzdem schon irgendwie sagen, so, das wäre ein möglicher Weg, wie wir das in den Krankenhäusern, bei Arztpraxen oder wie auch immer mit dieser Kommunikation zwischen Patient und Arzt deutlich verbessern können? iPad ist ein Weg, habe ich verstanden, aber gibt's da irgendwie noch sowas, was auch Ärzte dann möglicherweise lernen können?
Also das kommt ja ganz langsam jetzt. Ich habe ja in Amerika auch das Examen gemacht und da musst du es ja richtig in der Prüfung beweisen, dass du Patientenkommunikation kannst.
Ja.
Und das ist knallhart und da fliegst du auch ganz oft durch. Und da habe ich auch wahnsinnig viel für geübt, bis ich es dann konnte. Und das wende ich hier natürlich an. Das gibt es hier einfach nicht. Und das andere ist, solche Werkzeuge, bevor ich den Patienten jetzt als Anästhesist, ich lege jetzt immer die Leute mit einer Narkose schlafen, bevor ich denen immer wieder das Gleiche erkläre, kann ich doch mit so einem Video mir erstmal Arbeit abnehmen.
Klar.
Dann gehe ich lieber zweimal kurz rein, sage einmal am Anfang, hallo, hier ist ein Video, gucken Sie das bitte an und schreiben sich die Fragen auf und beantworten schon mal den Fragebogen, soweit es geht. Dann kurz raus zum anderen Patienten, dann komme ich wieder rein, sage, haben Sie alles verstanden? Und dann sagt der Patient, ja, ich habe das Verfahren verstanden und das, ich habe aber noch diese eine Frage. Mhm. Dann nehme ich mir selber so viel Arbeit ab. Das ist doch herrlich.
Und man hat mehr Zeit am Ende, im Endeffekt.
Ja, Zeit, Spaß, Spielspaß und Spannung.
Spielspaß und Spannung hatten wir auch, Zeit haben wir keine mehr.
Ja.
Können wir an dieser Stelle festhalten. Dr. Johannes war zu Gast in Dein Sonntag. Jetzt gibt es schon den Präteritum. Aber das Gute ist, du kommst wieder. Du kommst wieder bei uns in Endlich Samstag, der Sendung am Samstag, logischerweise zwischen 10 und 14 Uhr. Und da wirst du jetzt regelmäßig auftauchen und über Dinge sprechen, die in der Woche zum Beispiel medizinisch relevant sind und vielleicht von denen wir auch noch ein bisschen was lernen können, was auch immer. Zum Beispiel Fäkalkeime im Bad, das hast du eben schon mal so angeteasert. Schönes Thema an dieser Stelle.
Ja, möglichst deftige Themen und dann ist es so, also es können ja auch alle so ein bisschen mitbestimmen und vor allem soll es ja dann zu der Sendung auch immer noch ein Video bei euch auf der Seite geben. Damit sind wir hier voll cross-medial im Trend.
Finde ich voll gut. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die ihr nicht losgeworden seid oder die wir nicht gesehen haben, Dr. Johannes ist bestimmt rund um die Uhr total begeistert davon, wenn ihr ihm auf Twitter eure Fragen stellt. Und an dieser Stelle sage ich vielen Dank.
Jo, ich habe zu danken. Ciao.
Hab einen schönen Sonntag. Tschüss, mach's gut.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.